Ja, dann wollen wir weitermachen. Wir sind bei Johannes 11 und ich hoffe, dass ihr ein bisschen neugierig geworden seid, wie es weitergeht. Natürlich kennt ihr die Geschichte. Martha und Maria hätten es gerne gesehen, wenn der Herr Jesus zur Zeit bei ihnen gewesen wäre. Ich denke nicht einmal, dass sie ihn als Wunderheiler bei sich gehabt haben wollten, sondern sie wollten ihn haben als Tröster, als Freund. Sie wollten einfach, dass er da wäre. Aber der Herr kam nicht. Er verzog. Und weil er nicht da war, wurden sie auch nicht getröstet. Und es wurde ihnen nicht geholfen. Irgendwie konnten sie das nicht verstehen. Sie konnten das nicht einordnen. Sie wussten nicht, dass Gott einen anderen, einen höheren Plan hatte. Und das geht uns doch häufig auch so. Ich weiß nicht, ist euch auch schon der Gedanke gekommen, warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum war er nicht da? Wo war er? Ich kenne ein Ehepaar. Vor einigen Jahren hatten sie einen schlimmen Verkehrsunfall. Sie waren unterwegs mit ihrem Camper und ein Lastwagen hat sie frontal erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt, der Mann machte es eigentlich gar nichts und ihr 9 Jahre alter Sohn, er starb noch an der Unfallstelle. Es war ihr einziger Sohn. Sie können auch keine anderen Kinder mehr haben. Und die große Frage von diesem gläubigen Ehepaar war, wo war Gott in jener Sekunde? Warum hat er nicht mich zu sich gerufen? Warum gerade unser Sonnenschein, der einzige Sohn, den sie liebten? Wo war Gott in jener Minute, in jener Sekunde? Wo war Gott an jenem Tag? Wo war er? Und dieser Gedanke kann uns sehr, sehr, sehr tief und fest auch prüfen. Weil wenn wir keine Antworten haben auf diese Frage, wie können wir getröstet werden? Als dann der Herr kam, nachdem Lazarus schon gestorben und auch beerdigt worden war, und als die Schwestern hörten, der Herr ist jetzt da, und das wollen wir lesen miteinander, wir wollen lesen Vers 19, 11, Vers 19. Viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Das ist ein interessantes Wort. Es ist nicht das Wort Parakaleo. Es ist ein anderes Wort. Und das Wort, das hier gebraucht wird, drückt eigentlich ein Zureden aus. Ja, das ist halt so, wie die Welt tröstet. Ja, mit Zureden. Wird schon werden. Und die Zeit heilt alles. Und naja, was man halt so sagt, wenn man keine Hoffnung hat. Was sagt man dann, wenn man jemanden trösten möchte? Also das ist schon mal eine Frage. Wie trösten Ungläubige die Menschen, wenn sie selbst keine Hoffnung haben? Wie ist das möglich? Was sagst du einem Sterbenden, wenn du Gott nicht kennst? Ja, weißt du wirst jetzt sterben und ein sinnloses Leben geht jetzt zu Ende. Und eigentlich haben wir keine Antworten und es ist jetzt einfach aus und wäre das ein Trost? Nein, man redet den Menschen zu und häufig werden Menschen getröstet durch die Lüge. Das habe ich selbst gesehen, als ich im Krankenhaus arbeitete vor vielen Jahren. Da kommen Gerade bei Onkologiepatienten, man weiß, es geht dem Ende entgegen. Sie sind die letzten Tage noch im Krankenhaus. Man pumpt sie mit Morphin voll. Man weiß, es ist zu Ende. Nur der eine weiß es nicht, das ist der Kranke. Weil die Angehörigen ihn trösten mit irgendwelchen Lügen. Es kommt wieder, die Ärzte sind zuversichtlich und es wird wieder und du wirst wieder gesund. Und was man ihnen halt alles so erzählt. Viel Lüge. Aber Lüge ist kein Trost, weil es nicht wahr ist. Diese Juden waren zwar dort, und das ist lobenswert, wenn man einfach hingeht zu einem Trauernden, aber man sollte den Trauernden nicht anlügen, man sollte ihm nicht irgendwie irgendetwas zureden. Aber was willst du ihm auch sagen, wenn du selbst nicht eine Hoffnung hast, keine Antworten hast? Wie willst du diesen Menschen Antworten geben? Und die Martha und die Maria, die brauchen eine Antwort. Und die Fragen, oder die Frage, die sie hatten, war eigentlich nur eine. Und beide stellten diese Frage dem Herrn. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, Vers 20, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Schön, dass sie das noch anfügt. Wenn du hier gewesen wärest. Und als später dann auch Maria dem Herrn begegnet, Vers 32, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. So schön, Maria ist immer zu Füßen des Herrn, immer, bei jeder Gelegenheit. Wir finden sie immer dort und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das war ihre große Frage. Und deswegen konnten sie nicht getröstet werden. Weil Trost bedeutet, Gott ist bei mir. Trost bedeutet, ich bin nicht allein, er ist hier. Wenn du hier gewesen wärst, und ich verstehe es nicht, warum bist du nicht hier gewesen? Und genau das haben sich diese zwei nach dem Tod ihres Sohnes auch gefragt. Wo war Gott in dieser Stunde? Warum hat er das zugelassen? Manchmal hat der Gott einen höheren Plan. Und dieser höhere Plan, dieses Projekt war, Jesus wollte zeigen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das wollte der Herr Jesus ans Licht bringen. Das war sein Plan. Manchmal hat Gott höhere Pläne. Und die gehen über das irdische Leben hinaus und über eine Heilung. Gott hat den Plan mit Lazarus, mit Maria und mit Martha. Und er wollte zeigen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und das war der Trost. Als er dann vor der Gruft stand, dann sehen wir den Herrn Jesus, Vers 34, ja, Vers 33. Als nun die Juden, als nun Jesus sie weinen sah, das heißt Maria, und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief. Das ist dieses tiefe Seufzen, dieses Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ist das Erbarmen. Es ist ein Gott, der Gefühle hat und mitfühlen kann mit dem Schmerz der Menschen. Und dieser Schmerz ist nicht nur vom Tod selbst verursacht, sondern auch von den Fragen, die wir haben manchmal, auf die wir keine Antwort bekommen. Weil manchmal Dinge geschehen, die wir uns nicht erklären können. Aber der Herr selbst, er seufzte tief nach dem Mitgefühl und erschütterte sich. Und er sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten: Herr, komm und sieh.
Und hier steht geschrieben, Jesus vergoss Tränen. Das ist unser Gott. Er hat nicht nur mitgefühlt, er hat mitgeweint. Und es ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass wir lesen, dass der Herr selbst Tränen vergoss. Ja, er ist ein Gott aller Erbarmungen und er ist ein Gott allen Trostes. Er hat die Menschen gesehen, wie sie sind. Da war Lazarus tot. Da war Maria und Martha, seine lieben Freunde, völlig verzweifelt, die keine Antworten hatten, die untröstlich waren. Und da waren diese vielen Juden, die zwar gekommen waren, um die beiden Schwestern zu trösten, um ihnen zuzureden, aber die auch keine Antworten hatten. Und dieser Moment vom Leiden hat ihn selbst auch sehr gefühlsmäßig mitgenommen. Und der Herr Jesus war einer, der mit den Weinenden weinen konnte. Das ist unser Gott. Und deswegen ist er ein Gott allen Trostes. Und dann sind sie vor die Höhle gestanden, wo Lazarus lag. Und er sagte, nehmt den Stein weg. Und die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, es ist schon 4 Tage her. Und die Lage war hoffnungslos und sie wussten nicht, was tut ihr jetzt, was soll das Ganze? Und auf die offenen Fragen kamen weitere offene Fragen und vielleicht auch ein Zustand der Konfusion, den man sich gar nicht vorstellen kann, hinzu. Aber sie nahmen den Stein weg und sie sahen den Sohn Gottes vor diesem offenen Grab, wie er seine Augen emporhob und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst und dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich allezeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und das war das Zeichen und das war der Plan und das war das Projekt Gottes. Das wollte der Herr. Er wollte die Herrlichkeit Gottes groß machen und zeigen, er ist die Auferstehung und das Leben. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn los und lasset ihn gehen. Und dann steht nicht geschrieben, wie sich Martha und Maria gefühlt haben, als sie ihren Bruder wieder kamen, wieder aus dem Grab herausgehen haben kommen sehen. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Herr seine Herrlichkeit groß gemacht hat. Und dass viele von diesen Juden gläubig geworden sind. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Jetzt mal abgesehen davon, dass er die Auferstehung und das Leben ist, wie viel Mitgefühl hat er gezeigt? Und wie ist das auch für mich tröstlich zu wissen, dass unser Gott hat auch Gefühle. Und er kann mitfühlen. Er kennt unsere Natur, er weiß, wer wir sind, er weiß, wie wir leiden. Nur steht geschrieben im Hebräerbrief, er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten. Er ist ein treuer und er ist ein barmherziger Hohepriester. Und ein Hohepriester schaut immer auf zwei Seiten. Auf der einen Seite schaut er zu Gott, der heilig ist, der gerecht ist. Und auf der anderen Seite schaut er zu Menschen, die Sünder sind. Und er steht in der Mitte. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der hohe Priester, derjenige, der die beiden zusammenbringt. Er ist es, der in die Mitte tritt. Und wenn er zu Gott schaut, muss er treu sein. Sonst ist er als hohe Priester nicht geeignet. Und wenn er auf die Menschen schaut, dann muss er barmherzig sein. Sonst ist er auch den Menschen gegenüber nicht geeignet. Er muss diese beiden Eigenschaften haben. Ein hoher Priester muss treu sein und er muss barmherzig sein. Er muss treu sein und sündlos sein, sonst kann er das nicht machen. Und deswegen sind die anderen Hohepriester nicht geblieben, sie sind gestorben und andere hohen Priester mussten an ihrer Stelle eingesetzt werden. So war Aaron gestorben, die Söhne Aarons sind alle gestorben. Aber dann kommt ein Hohepriester, von dem die Bibel sagt, er lebt. Und das ist der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, nicht nach der Ordnung Aarons. Er ist kein Sohn Levis, sondern ein Sohn von Juda. Er ist der von Gott verheißene Messias. Er ist der von Gott eingesetzte Hohepriester. Und er ist barmherzig. Und er ist treu. Und er kann uns zu Gott bringen, weil er in die Mitte gestanden ist. Wie wunderbar, wie tröstlich ist das doch. Er versteht dich. Er weiß, dass du ein Sünder bist. Er versteht deine Situation. Er versteht auch deine inneren Kämpfe. Er versteht auch dein Leiden unter der Sünde und dass wir unter der Sündhaftigkeit, die in unserem Fleisch noch ist, und nie besser werden. Bis zu unserem leiblichen Tod ist die Sünde in unserem Fleisch drin und die Sünde wird nicht heiliger. Unser Fleisch wird nicht besser, sondern es bleibt sündhaft, ekelhaft. Und wir können nur kämpfen mit den Waffen, die Gott uns geschenkt hat, um nicht mehr dem Fleische gemäß, sondern dem Geist Gottes gemäß zu machen. Gott kennt das alles, er weiß das alles, er ist barmherzig. Und er ist auch treu vor Gott. Deswegen kann er mitleiden mit unseren Schwachheiten. Und das ist so wichtig, dass wir einen solchen Hohepriester haben. Und Jesus ist ein solcher Hohepriester. Ach, wie wunderbar ist das doch. Was für ein Trost ist das doch. Was für einen Gott haben wir doch. Wie wunderbar ist das doch. Ja, jetzt sind wir doch wie Paulus, als er den Römerbrief schrieb, im Kapitel 18. Irgendwie müssen wir doch im Lobpreis irgendwie ausbrechen. Da muss eine Doxologie folgen. Wir müssen jetzt doch sagen, wie kann ich diesen Reichtum jetzt, der sich in meinem Herzen angehäuft hat, irgendwie loswerden. Den können wir nur loswerden, wenn wir Gott anbeten und sagen, oh Gott, wie groß bist du doch. Ja, wenn ich Jesus wandern sehe, in Knechtsgestalt und großer Huld. Und wenn ich ihn sehe, wie er am Kreuz für mich gestorben ist. Wie kann ich dann nicht sagen, oh, wie groß bist du? Wie groß ist doch deine Liebe und deine große Treue? Und das führt uns zum nächsten Thema. Wir bekommen einen wunderbaren, einen herrlichen Trost in der Hoffnung, die wir haben. Das ist nämlich die Hoffnung des ewigen Lebens, eine lebendige Hoffnung, die gerade durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten in unsere Herzen gegossen wurde durch den Heiligen Geist, der ja unser Sachwalter ist, unser Tröster. Viermal sagt der Herr Jesus im Kapitel 14, 15 und 16, dass der Heilige Geist der Sachwalter ist. Der Parakletos, das ist das Substantiv von Parakaleo, das heißt einfach der Herbeigerufene, der uns tröstet, der unsere Sache vor Gott vertritt, mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, der Heilige Geist kann mitleiden mit unseren Gefühlen. Der Herr selbst, der Herr Jesus, hat dieses Mitleid gezeigt, gerade am Grab von Lazarus und der Vater selbst ist der Vater der Erbarmungen. Was für einen Gott. Oh, wie wunderbar ist das zu wissen. Viele stellen sich Gott vor, so wie ein strenger Gott, so irgendwie so ein Mathematiker, irgendwie so ein Mensch, der ja irgendwie, ja, stellen wir uns vor, wie so ein Wissenschaftler in weißem Kittel und er rechnet immer neue Formeln aus, wie er die Menschen zurechtbringt. Gott ist nicht so. Gott braucht das nicht. Er hat die Sache unter Kontrolle. Er ist allwissend. Er braucht nicht zu studieren, um die Sache zu verstehen. Er weiß es. Aber in dieser Allwissenheit, und wir haben ja in den letzten in den letzten anderthalb Jahren mitbekommen, wie gerade gescheite Menschen irgendwie sich so geben wie so kleine Götter, ja, die den Menschen Angst machen mit ihrem Wissen, mit ihrer Wissenschaft. Und irgendwie das auch genießen, ja, dieses bessere Wissen als die anderen. Und ich heiße etwas und das muss Angst haben. Gott ist nicht so. Nein, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Wie freue ich mich, dass Gott nicht so ist. Gott ist anders. Gott hat alles im Griff. Er ist allwissend und er ist absolut souverän. Aber in seiner Souveränität hat er Mitgefühl. Und er ist freundlich. Und er ist ein Tröster. Und er weiß doch, wer wir sind und wie es uns geht. Und er tröstet uns gerade in unserem größten Problem, das wir haben, das ist der Tod. Und deswegen ist der Psalm 23 so schön. Und wie vielen Menschen, wie vielen Christen hat dieser Psalm Trost gegeben, gerade in den letzten Zügen ihres irdischen Lebens. Und vielleicht werde ich mich, wenn der Herr es schenkt und wenn er nicht wiederkommt, auch in diesem Psalm denken, wenn ich es überhaupt noch an jenem Tag vermag. Gott ist bei mir und er trägt mich durch. Auch in diesem letzten Tal, das es zu durchqueren gibt. Ja, wie wunderbar, es ist der Tröster. Und wie tröstet uns Gott doch? Indem er uns eine Hoffnung gibt. Und über diese Hoffnung möchte ich jetzt noch reden. Es ist ja das Thema von der zweiten Stunde, getröstet in Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Die Ungläubigen haben keine Hoffnung. Wir waren auch einmal ungläubig. Und wir waren ohne Hoffnung in dieser Welt, wie Paulus sagt. Und es ist ein Merkmal des Unglaubens, dass er keine Hoffnung hat. Er lebt in der Gegenwart. Er versucht, das Leben zu genießen in allen Zügen. Lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist das Motto dieser Welt. Und genau so lebt der moderne Mensch. Er denkt nicht an den Tod, er denkt nicht an das Leiden, er denkt nicht an die vielen Menschen, denen es schlecht geht. Er will das Leben genießen und er genießt es so gut, wie er es nur kann. Aber er hat keine Hoffnung. Es gibt ein Motto, nach dem sich ungläubige Menschen richten. Und das Motto lautet, alles gut. Und dieses Motto, alles gut oder alles wird gut, das wird von einem Schriftsteller so definiert. Alles gut wird für immer meine Lieblingslüge bleiben. Denn jeder glaubt sie und ich muss nichts erklären. Wenn ich den Menschen sage, alles gut, dann ist die Sache vom Tisch. Aber es ist eine Lüge. Und ich liebe diese Lüge. Und deswegen, alles gut. Und die Menschen fragen, wie geht es dir? Und die Antwort ist gut. Auch wenn es mir furchtbar schlecht geht. Es ist eine Lüge. Alles gut. Es geht mir eben nicht immer gut. Und es ist nicht alles gut. Am Anfang hier von der Krise, die wir hatten, vor anderthalb Jahren, haben die Leute weiße Leintücher auf die Balkone gehängt. Alles wird gut, haben sie darauf geschrieben. Und die Kinder haben farbige Bilder gemalt darunter, so wie zum Beispiel einen schönen Regenbogen oder einen Himmel oder eine Sonne. Alles wird gut, haben sie geschrieben. Aber nach einigen Monaten haben sie das weggenommen. Und da haben die gemerkt, es wird nicht alles gut. Und wenn du keine Hoffnung hast, ist das Leben doch wirklich hoffnungslos und trostlos letztlich. Haben wir keine Antwort. Wie muss das sein? Wie kann man so leben? Und doch Millionen von Menschen leben so. Zophar, einer der drei Freunde Hiob, sagt im 11. Kapitel von Hiob 20, aber die Augen der Gottlosen verschmachten, Jede Zuflucht ist verloren und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Das ist einfach alles, was sie denken. Irgendwann ist mein Leben zu Ende. Und ich hoffe, wenn es zu Ende geht, dass ich es nicht merke und dann ist alles aus und Ende und vorbei. Und die vielen Millionen von Agnostiker oder auch von Atheisten, aber die große Menge heute der Menschen, das sind Agnostiker, die glauben nicht an Gott. Die glauben schon, dass es irgendwie und irgendwo eine höhere Macht gibt, weil dieses Gefühl haben sie noch, diesen Sinn der Ewigkeit. Irgendwie muss es etwas geben. Aber sie scheren sich nicht, was es ist, wer es ist. Es ist ihnen wurscht, alles ist ihnen recht. Sie wollen nichts wissen, sie wollen keine Antworten, sie haben auch keine Fragen. Und so lebst du dahin und die Jahre vergehen. Und wenn dann der Befund kommt, du wirst noch 5 oder 6 Monate zu leben haben, haben sie keine Antwort und keine Hoffnung. Aber wir haben eine. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und was ist eigentlich eine Hoffnung? Auch das ist ein Begriff, den ich gerne definiere. Was ist das eigentlich? Wir brauchen immer wieder Begriffe und wir reden und wiederholen diese Begriffe. Es ist immer gut, wenn wir uns überlegen, was bedeutet das? Was ist Hoffnung? Hoffnung ist Vertrauen in die Zukunft. Hoffnung ist Optimismus in Bezug auf das, was jemand oder was jemandem die Zukunft bringen wird. Es ist ein Optimismus, ein begründeter Optimismus. Und es ist eine begründete und eine vertrauensvolle Zuversicht in eine positive Entwicklung. Und die haben wir. Nicht, dass diese Welt sich positiv verändern würde, nein. Da sagt die Bibel, es wird anders gehen, es wird immer schlimmer werden. Und das können wir bestätigen, ja. Was wir gesehen und gehört haben. Das wird nicht besser. Aber wir haben einen optimistischen Grund, zuversichtlich zu sein. Und das ist die Hoffnung, die Gott uns gibt. Und es ist das Vertrauen in die Zukunft, weil die Zukunft ist uns gezeigt worden in der Bibel. Und da möchte ich jetzt mit euch einen Abschnitt noch lesen vor der Mittagspause. Und den wollen wir lesen miteinander im 1. Thessalonicher Brief, wo Paulus etwas sagt und er sagt es im Worte des Herrn. Und es sagt er aufgrund der Notwendigkeit, weil wir unsere Hoffnung kennen sollen. Die Zukunft wird uns hier gezeigt. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und da sagt Paulus in Vers 13, das wollen wir jetzt lesen. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ja, wenn du keine Hoffnung hast, dann hast du Traurigkeit, weil keine Hoffnung bedeutet keine Antwort. Und Martha und Maria waren ein bisschen in jener Situation. Sie hatten keine Antworten. Und sie hatten auch nicht diese lebendige Hoffnung, die sie damals noch nicht kannten, weil sie den Herrn noch nicht kennengelernt hatten als die Auferstehung und das Leben. Aber an jenem Tag lernten sie den Herrn Jesus so kennen. Ja, wenn wir dem Herrn gehören, dann dürfen wir nicht Unwissende sein, was unsere Zukunft betrifft. Denn diese Erkenntnis und dieses Wissen, gerade was die Entschlafenen betrifft, das heißt, jene, die als Gläubige gestorben sind, die nennt hier das Neue Testament Entschlafene, nicht Tote, weil ihr Körper schläft, bis er wieder aufweckt. Er wird auferstehen. Und es wird hier von unseren Leibern gesprochen. Und du sagst ja, wie kann das sein? Unsere Leiber werden doch völlig zu Staub werden. Die werden, unsere Materie wird völlig verwesen. Da wird kein Molekül mehr übrig bleiben nach ein paar Jahren. Ja? Aber Paulus sagt in 1. Korinther 15, unser irdischer Leib, wenn er stirbt, hinterlässt einen Samen. Und dieser Same sieht nur Gott. Das ist nicht ein Molekül, sondern es ist ein Same, den nur Gott sieht, und deswegen wird er diesen Samen wieder zum Leben bringen. Und jeder, der stirbt, wird einen neuen Leib bekommen bei der Auferstehung. Und wie diese Auferstehung wird, zeigt uns das Wort Gottes sehr genau. Die Gläubigen werden einen neuen Leib bekommen bei der Entrückung. Und die Ungläubigen werden einen neuen Leib bekommen kurz vor dem großen weißen Thron. Und sie werden, ihre Leiber werden auferweckt werden, sie werden auferstehen, aber nur damit sie dann mit diesen neuen Leibern in den Feuersee geworfen werden und dort ewig leiden werden mit diesen neuen Leibern. Sie werden diesen neuen Leib nicht genießen können. Es ist sehr tragisch. Und in diesen neuen Leibern werden unsere alten Seelen leben, denn unsere Seele ist unsterblich, sie wird nie sterben. Unsere Seele kann auch nicht auferweckt werden, weil sie unsterblich ist. Sie wird nicht sterben, wir werden hier unseren Leib verlassen, der Leib stirbt. Und wir werden im nächsten Moment, nach unserem irdischen Tod, wir werden im Jenseits unsere Augen aufmachen. In einem ersten Moment noch ohne Leiber. Aber unsere Seele, unsere Seelen werden schon dort sein. Und deswegen sagt auch Paulus, ich will nicht nackt erfunden werden. Das heißt, eine Seele ohne den Körper. Ich warte auf die Auferstehung. Ich möchte, dass meine Seele wieder von einem Körper dass er von einem Körper angezogen wird, dass die Seele einen Körper hat, dass die Seele einen Anzug bekommt, eine Hülle bekommt. Unsere Seele wird wieder einen Leib bekommen. Und das ist der neue Leib. Und der neue Leib wird nicht mehr alt werden und er wird nicht mehr krank werden und er wird uns keine Mühe mehr machen wie dieser Leib. Aber unsere Seele kann nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Jetzt die Entschlafenen. Sie werden auferstehen, ihre Leiber werden auferstehen, kurz bevor die Entrückung stattfindet. Das sagt er in Vers 14 und folgende. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn. Und das ist ganz schön zu wissen. Das ist nicht irgendeine Fantasie. Das ist nicht irgendeine Fiction oder ein Mythos oder eine Legende. Oder da hat der Apostel Paulus irgendwie einen Traum oder eine Vision gehabt, von der man nicht weiß, woher sie kommt. Nein, es ist ein Wort des Herrn. Es ist etwas Gewisses, es ist etwas Wahres. Der Herr hat ihm das gesagt. Und deswegen dürfen wir uns dessen ganz sicher sein. Und es ist schön, dass diese Redensart, gerade wenn es um zukünftige Dinge geht, mehrere Male gebraucht wird. Einmal zum Beispiel sagt Jesus, ich gehe hin und ich werde auch eine Stätte bleiben. Und das ist auch ein Wort, das die Zukunft betrifft, den Himmel, nämlich das Vaterhaus. Und wenn ich euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder. Weil ich will, dass ihr seid auch dort, wo ich bin. Und dann sagt er etwas ganz Schönes. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch das nicht gesagt. Das ist so schön. Mit diesem Wort bestätigt Jesus die Wahrhaftigkeit dieser Aussagen. Es sind keine Mythen, es ist keine Legende, es ist nicht irgendein Geschwätz, es ist nicht eine Fiction. Jesus sagt, wenn das nicht so wäre, wenn das nicht Realität wäre, ich hätte es euch nicht gesagt. Und hier sagt Paulus, ich sage euch dies im Wort des Herrn. Und auch mit dieser Aussage bekräftigt er die Wahrhaftigkeit dieser Worte. Ich sage euch das im Wort des Herrn, dass wir die Lebendigen, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn,
den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die Toten in Christus, das sind die Gläubigen, die schon zum Herrn gegangen sind. Sie sind entschlafen. Ihre Leiber sind zwar völlig verwest, aber in den Augen Gottes schlafen sie. Da ist kein Molekül mehr übrig in den Friedhöfen von diesen bereits toten Gläubigen. Zu denen gehören Luther und Hus und all die vielen, die schon gestorben sind im Laufe der Jahrhunderte und vielleicht auch eure lieben Eltern und Großeltern, die schon gläubig waren, die ihr noch gekannt habt. Unter denen gehört auch Max Keller, der vor 2 Wochen circa oder 3 Wochen zum Herrn gegangen ist. Zu denen gehört auch mein lieber Freund in Österreich. Ich habe sein Bild hier und ich schaue die beiden Leute an. Der eine ist der Andreas Zachhuber und der andere ist der Edi Wegelin. Das sind meine lieben Freunde. Sie sind schon beim Herrn. Sie werden auferweckt werden. Ihre Leiber werden aus den Gräbern auferweckt werden durch das Eingreifen Gottes. Das ist ein Wort des Herrn. Und das ist Trost, das zu wissen. Sie sind nicht einfach weg. Sie werden wieder kommen. Mit dem Herrn. Und dann werden die Lebendigen, die dann bei der Ankunft des Herrn auf der Erde sein werden, sie werden zugleich mit ihnen entrückt werden. Das ist die Lehre der Entrückung. In jenem Moment wird Gott Leben aus dem Tod wirken. Das ist der Moment dieser Entrückung. Und ich möchte noch einige Worte dazu sagen. Es ist ein wunderbarer Moment. Und erstens einmal wird dieser Moment die Ankunft unseres Herrn genannt. Die Ankunft, die Parousie. Das ist auch so ein schönes Wort. Parousie heißt einfach das Dasein, die Gegenwart. Das Daseiende. Das heißt, wenn jemand ankommt, dann ist er da. Leider bin ich gestern nicht angekommen. Deswegen bin ich nicht da. Ich bin zwar da, digital, aber der Herr, wenn nicht digital kommen, er wird leibhaftig kommen. Und wir werden ihn sehen. Er wird kommen auf den Wolken. Wie wunderbar ist das doch. Und er wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Auch bei der Entrückung. Wir werden ihn sehen in seiner Größe, in seiner Schöne. Er wird kommen. Das ist seine Ankunft. Das ist seine Parousie. Und hier werden 3 Eigenschaften genannt, die dann geschehen werden bei seiner Ankunft für die Gläubigen, bei der Entrückung. Und es sind 3 Ausdrücke, die nicht das Visuelle hervorheben, das, was wir sehen werden in jenem Moment der Zukunft, sondern es sind 3 Dinge, die wir hören werden. Es sind mehr der Aspekt des Tones als der Visuelle. Es ist mehr das, was wir hören werden, als das, was wir sehen. Es wird uns viel mehr beeindrucken, was wir hören werden. Es sind 3 Töne genannt hier oder 3 Ausdrücke von Stimmen. Die erste Stimme ist ein gebietender Zuruf. Es ist nicht etwas, was wir sehen. Wir werden diesen Zuruf hören. Es ist das Gehörte, nicht das Gesehene. Es ist so, wenn du im Kino einen Film siehst, also ich war schon lange nicht mehr in einem Kino, aber wenn ich einmal dort bin und war, es hat mich sehr beeindruckt, nicht das, was ich sah auf der Leinwand, sondern es ist das Erleben, das man hört, weil das ist so ein gewaltiger Sound in einem Kinosaal, da hört man ein Flugzeug von links nach rechts fliegen und all diese Effekte, diese Audioeffekte, die sind sehr beeindruckend. Was wir bei der Entrückung hören werden, Audio, wird uns viel mehr beeindrucken in einem ersten Moment, als das wir sehen. Erst in einem zweiten Moment werden wir dann den Herrn sehen. Also, es ist ein lauter Zuruf.
Und es ist ein Zuruf von einem General. Eigentlich ist das ein Ausdruck von der, ja, man könnte sagen, ein militärischer Ausdruck. Es ist der Ruf eines Generals. Luther übersetzt dieses Wort mit Feldgeschrei. Und wenn wir Feldgeschrei hören, dann stellen wir uns vor, die Soldaten, die da rufen und schreien, ja, vor der Schlacht. Und alle schreien, so wie man damals vor einer Schlacht alle sich Mut irgendwie angeschrien und zugeschrien haben. Aber es ist nicht dies die Meinung. Es ist ein Zuruf von einem Einzel, vom General. Keloisma ist ein Befehlsruf. Es ist der Kommandoruf in der Schlacht von Seiten des Generals. Es ist das Signal. Und nach der jüdischen Tradition war es die Aufgabe des Erzengels Michael, die Engelheere zusammenzurufen, um Gottes Gericht anzukündigen. Und da haben wir auch Verse dafür. Ihr könnt das mal nachlesen. Zacharias 14,5 oder Matthäus 25,31 wird von diesem Engelsruf, von diesem Ruf des Erzengels gesprochen. Ja, es ist der Ruf, um die Heere Gottes zu sammeln. Aber nicht nur die Engelheere werden gesammelt. Es werden auch die Gläubigen, die dann auf der Erde sind, die noch leben, die werden gesammelt werden. Und man muss sie sammeln mit einem gewaltigen Ruf. Und nicht nur müssen sie dann gesammelt werden mit diesem gewaltigen Zuruf, man muss ihnen auch Gewalt antun. Denn das Wort entrücken heißt eigentlich Gewalt anwenden. Dasselbe Wort wird verwendet, wenn man oder wenn der Herr Jesus zum Beispiel etwas beschreibt, ja, wenn ein Räuber ins Haus eindringt und etwas raubt. Entrücken heißt eigentlich berauben, etwas mit Gewalt wegziehen. Wir haben diesen Vers zum Beispiel in Matthäus, dieses Wort in Matthäus 11,12, Kapitel 11, Vers 12, ja, wo der Herr sagt, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Das ist ein Gewaltakt, den man jetzt dem Reich der Himmel auf Erden antut durch Gewalttätige, was das auch immer bedeutet. Das ist heute nicht unser Studium. Aber das ist dasselbe Wort. Entrückung heißt Gewalt antun. Und das sieht schon so aus, dass der Herr, um die Gläubigen zu entrücken, ihnen Gewalt antun muss. Das ist so, wie wenn sie gar nicht eigentlich da hingehen wollten, freiwillig. Dass man zuerst ihnen zurufen muss, und zwar gewaltig. Es steht hier mit einem gebietenden Zuruf. Man muss ihnen gebieten, und zwar mit lauter Stimme. Und dass das nicht nur unser General ist, sondern auch die Erzengel, natürlich die Engelsheere sammeln, aber sogar die Engel zurufen aus dem Himmel. Na, macht euch doch endlich bereit, es geht jetzt los und lasst die irdischen Dinge liegen. Es ist jetzt soweit. Und dieses Gewaltanwenden an jenem Moment oder in jenem Moment deutet darauf hin, dass die Gemeinde zu jener Zeit gar nicht so bereit ist, entrückt zu werden. Also irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass Gott da schon Gewalt anwenden muss. Wenn wir bedenken, ja, dass die Gemeinde, die letzte Gemeinde, und wenn wir das so interpretieren, ja, die Laodicea-Gemeinde, die dann die Gemeinde irgendwie schildert, die da sein wird auf der Erde, wenn der Herr wiederkommt, dass es eine laue Gemeinde ist, die da irgendwie das Gefühl hat, sie brauchen eigentlich den Herrn gar nicht so sehr, die lau geworden ist und sich mit der Welt vermischt hat, dass Gott schon Gewalt anwenden muss, um diese Gemeinde dann zu sich zu holen, damit sie entrückt wird und damit sie dann zu ihm geht. Also das wird der Herr tun. Und dieser laute Zuruf, dieses laute Geschrei, dieses Und dann auch diese Stimme des Erzengels. Also auf der einen Seite wird der Herr zurufen, seine Schar irgendwie zusammen. Und dann wird er Gewalt anwenden, um sie dann aus der Welt zu entreißen und sie in die Lüfte zu heben. Und schlussendlich wird der Erzengel auch seine Stimme erheben. Und er wird die Engelsheere scharen. Und schlussendlich, und das ist der dritte Ton, das ist die Posaune Gottes, sie wird vom Himmel herabkommen. Diese Posaune Gottes, die immer dann im Alten Testament ertönt ist. Ja, wenn Gott sein Volk zum Aufbruch aufruft oder zur endgültigen Schlacht, zur völligen Bereitschaft. Die Posaune Gottes im Alten Testament. So will Gott sein Heer, seine Scharen, seine Gemeinde, die dann noch auf der Erde ist, zu ihm bringen. In diesen Versen sehen wir doch eine Dramatik, die dann geschieht. Und die ganze Himmelswelt wird dabei sein. Der Herr selbst wird wiederkommen. Die Engelswelt wird da sein. Die Gemeinde, die auf der Welt ist, die wird entrückt werden. Und vor allem die entschlafenen Heiligen, die werden mit derselben Macht aus den Gräbern herauskommen und mit neuen Leibern werden sie zum Herrn gehen. Und die Gläubigen, die entrückt werden, in einem Nu, sagt der Herr, werden ihre Leiber verwandelt werden. Und sie werden beim Herrn sein. Und sie werden immer bei ihm sein. Und auch diesmal, Gott wird es tun. Abgesehen vom geistlichen Zustand der Gemeinde, die dann auf der Erde sein wird. Er wird es tun. Er wird es mit Gewalt tun. Er wird es tun, weil er es tun will. Er wird es tun mit seiner Macht und Herrlichkeit. Er wird die Gemeinde zu sich rufen, damit wir in den Wolken dem Herrn entgegenkommen in der Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Wir werden bei dem Herrn sein. Unabhängig vom geistlichen Zustand. Er wird uns zu sich rufen. Und dann kommt der wunderbare Vers im Vers 18. So ermuntert euch einander mit diesen Worten. Ermuntert. Dasselbe Wort Parakaleo. Tröstet euch. Das ist euer Trost. Weil das ist eure Hoffnung. Diese Dinge werden geschehen und das unterscheidet uns von den Ungläubigen. Wir haben Grund, optimistisch zu sein. Wir haben Grund, Hoffnung zu haben. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, wie Paulus es sagt. Deswegen ist ein Christ ein Optimist. Er ist zuversichtlich. Und er geht anders in die Welt hinaus als Ungläubige. Ich weiß, als wir noch in Süditalien lebten, da lebte unter uns, wir lebten in der zweiten Etage, und in der ersten Etage lebte ein Arzt, der hatte eine Praxis. Und er sagte mir einmal, Walter, jedes Mal, wenn du in deinem Haus gehst, ich höre dich immer singen. Irgendein Lied, du bist immer gut drauf, man hört dich immer singen. Das hat mich doch sehr gefreut. Ja, er hat irgendwie gemerkt, der Mann geht aus seinem Haus fröhlich. Irgendwie, irgendetwas hat ihn aufgestellt. Ja, ich kann euch schon sagen, dass mich aufstellt am Morgen. Es ist das Lesen von seinem Wort. Ist doch wunderbar. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und jeden Tag spricht der Herr etwas zu mir. Und ich schreibe das dann auf. Und ich stelle meine Andachten dann ins Netz. Die stehen im Facebook. Das ist das Einzige, was ich ins Facebook reinschreibe, ist Gottes Wort. Da steht ja alles Mögliche und Unmögliche drin. Aber da gibt es Leute, die das lesen, auch Ungläubige. Da gibt es eine Frau hier in Veneto. Ich habe die noch nie gesehen und noch nie geschrieben, aber seit vielen Jahren stellt sie jeden Tag ein Like unter diese Andachten. Ist eine Frau, die Gottes Wort liest und irgendwie, die hat es nie aufgehört, bis zum heutigen Tag. Und wir können für sie beten, vielleicht redet Gott zu ihr. Ja, das gibt Freude. Gottes Wort gibt Freude. Es gibt auch Kraft. Weil Weil Trost ist Kraft und Hoffnung ist Kraft. Und wir brauchen das zum Leben.
Und die Bibel sagt ja, und wir sollten das unbedingt auswendig lernen, Römer 12, 12. Das ist eine Telefonnummer, die Telefonnummer Gottes. Das sollen wir auswendig lernen. Ja, Römer 12, 12. Das ist wie, wenn man die Polizei ruft. Ich weiß nicht, wie ist die Rufnummer in Deutschland, in Italien. Ist das 100, 112? Ja, 112. Es ist nicht die Polizei, aber es ist Gott. Du kannst ihn anrufen, 1212. Geht ganz einfach. Römer 1212, in Hoffnung freut euch. Das ist ein Grund der Freude. Wenn wir Hoffnung haben, bekommen wir auch Freude. Und wenn du Freude hast, kannst du auch singen. Und wenn du freudig und Trost bekommen hast, dann singe doch einfach. Und Jakobus sagt das ja auch. Wenn jemand leidet, ja, was soll er dann machen? Er bete. Und wenn jemand freudig ist, er singe Psalmen. Singt doch einfach. Und ich möchte mit einem Lied schließen. Wenn wir Hoffnung haben, dann sollten wir das einfach auch ausdrücken. Und es gibt ein wunderschönes Lied, das Diethelm Strauch 1979 geschrieben hat. Und wir haben das oft beim Wolfgang Bühne gesungen. Und es hat mich immer angesprochen. Und ich hoffe, dass wir dieses Lied, ich weiß nicht, habt ihr dieses Lied auch bei euch im Liederbuch, habt ihr das irgendwo? Es ist ein Lied, das uns Christen anspricht. Wenn wir Hoffnung haben, dann sollen wir doch fröhlich sein. Es geht doch nicht, dass wir mit langen Gesichtern herumlaufen, wie solche, die von einer Schlacht nach Hause kommen und sich heimlich davon gestohlen haben als Verlierer irgendwie. Nein, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Zuversicht, was die Zukunft betrifft. Wir haben Freude, die die Welt nicht kennt. Wir haben einen Frieden, die die Welt nicht kennt. Und so möchte ich euch dieses Lied vorlesen. Ihr kennt das sicher. Es sagt: Seid fröhlich, ihr Christen. Hört auf, immerfort zu klagen, wenn ihr keinen Grund zur Freude habt. Wer hat ihn dann? Denn Gott ist durch Jesus unser Vater geworden und er weiß, was wir brauchen und gibt es uns gern. Selbst große Schwierigkeiten sind Zeichen der Liebe Gottes. Fangt an, wieder neu zu danken und preist euren Herrn. Seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immerfort zu schimpfen, wenn ihr euch nicht vertragen könnt. Wer kann es dann? Denn Gott hat durch Jesus unser Leben verändert und hat uns seine Liebe ins Herz gebrannt. Die Liebe lässt erkennen, dass wir unserem Gott gehören, fangt an, wieder neu zu lieben und helft jedem gern. Seid mutig, ihr Christen, hört auf, ständig euch zu sorgen. Wenn ihr keinen Mut zum Leben habt, wer hat ihn dann? Wenn ihr keine Hoffnung habt, wer hat sie dann? Denn Gott will durch Jesus unser Leben bewahren und keine Probleme sind größer als er. Lasst euch nicht länger lähmen durch Angst, Sorgen und Zweifel. Fangt an, neuen Mut zu fassen. Vertraut eurem Herrn. Das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr ermutigt werdet und Trost empfangt, wie ich getröstet worden bin im Vorbereiten von diesen Gedanken und auch im Weitergeben. Wie ist doch das schön, dass wir diese Gewissheiten haben, diesen Trost haben, diesen Gott so kennen, der unser Gott ist. Wie ist das doch wunderbar?
Und das gibt so viel Kraft und so viel Mut und so viel Hoffnung, dass wir nur unserem Gott danken können. Und das brauchen wir. Und deswegen sollen wir doch auch füreinander beten. So. Und jetzt gibt es Mittagessen. Und ich wünsche euch guten Appetit beim Kartoffelsalat, beim guten Leberkäse und vor allem, und das bedauere ich am meisten, bei den guten Süßigkeiten. Genießt es. Und genießt die Gemeinschaft, die ihr habt untereinander. Genießt diesen Tag. Genießt es einfach. Gott ist bei euch. Er verlässt euch nicht. Er ist mit uns. Gott segne euch. Wir sehen uns dann nach der Mittagspause wieder.